Ein großes Problem von Synchronisation ist Zeit. Je mehr es also gelingt, dem psychischen System Zeit zu geben, die Irritation des sozialen Systems wahrzunehmen und sich mit Adresse im sozialen System auch zu verbinden und sich damit verbunden zu fühlen, desto besser kann das gelingen.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com.
Ich bin Martin Permantier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Christoph Jan Kramer. Christoph ist Heilpädagoge, Kunsttherapeut und nennt sich selbst Fan der Systemtheorie. Christoph hatte schon immer ein tiefes Interesse an Synchronisationsmöglichkeiten von psychischen und sozialen Systemen. Während die psychischen Systeme mehr unser Innen, die Haltung und die Kultur beschreiben, betrachten die sozialen Systeme unser Verhalten und die Strukturen, in denen sich Organisation und Gesellschaft organisiert. Beide bedingen einander und Christoph schlägt eine antidisziplinäre Perspektive vor, die beide zusammendenken kann.
Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Hallo hier bei Ich wir alle. Ich freue mich heute wieder hier Christoph Jan Kramer zu begrüßen. Hallo Christoph.
Hallo Martin.
Wir haben ja schon den wunderbaren Podcast Entwicklung früh fördern gemacht und du bist Leiter der Frühförderung der heilpädagogischen Hilfe in Osnabrück, bist Diplom-Heilpädagoge, Kunsttherapeut und Kenner der Entwicklungspsychologie und Fan der Systemtheorie von Niklas Luhmann. Und aus diesen letzteren Eigenschaften hat sich auch ein weiterer Gesprächsanlass für uns beide ergeben. Weil wir haben ja schon viel zusammen gemacht, auch in unserer Community-Haltung erweitern. Und was mir bei dir besonders gefällt, dass du eben Systemtheorie und Entwicklungspsychologie zusammendenken kannst und da ja auch in deiner Bildungsbiografie einen sehr großen Reichtum aufgebaut hast. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, also das sind ja viele Lorbeeren im Voraus. Deswegen sage ich auch ganz gerne, dass ich Fan von der Systemtheorie bin, um halt deutlich zu machen, dass ich nie behaupten würde, die in ihrer Gänze verstanden zu haben oder sie anwenden zu können. Aber ich bin tatsächlich in meinem Studium über die Systemtheorie gestolpert. Sie wurde mir auch genauso schon verkauft. Das ist ein riesiger Dampfer, den man vom Weiten sehen kann und ganz viele Lichter leuchten. Und immer wenn man das Gefühl hat, man hat gerade verstanden, was da auf dem Schiff läuft, stellt man fest, dass da noch mehr los ist. Das fand ich von der Beschreibung damals bei meinem Prof so interessant, dass ich gesagt habe, ja, da mache ich jetzt mal was zu und habe das dann auch in meinem Vordiplom und auch meiner Diplomarbeit dann verwurstelt und mich mit der Systemtheorie Niklas Luhmanns auseinandergesetzt. Das ist ja im Grunde eine Weiterentwicklung von Parsons Ansatz der Handlungstheorie. Im Grunde, dass alle Systeme ja agile Systeme sind, also ständig in sich geschlossen weiter operieren müssen, sonst ist es das Ende der Agilität. Also bevor das Software-Manifest für Agilität kam, gab es den Begriff Agile schon von Parsons auch. Finde ich auch immer einen spannenden Hinweis eigentlich, weil es nochmal eine andere Konnotation der Sache auch gibt.
Was genau hat Parsons da gemacht und was hat er da als agil erkannt?
Ja, er hat im Grunde eine Handlungstheorie entwickelt, also dass wir miteinander in Verbindung sind durch Handlungen. Handlungen können auch Kommunikation sein, Sprache, aber auch alles mögliche andere. Und dass Systeme, die entstehen, wie beispielsweise eine Familie, im Grunde nur dann fortbesteht, wenn auch die Handlungen fortbestehen. Dieses sich selbst erhaltende und erhalten müssende, das hat er halt mit den Abkürzungsbuchstaben Agile damals benannt. Luhmann hat das dann ja Autopoiesis genannt, von Maturana Varela entlehnt, wo ja lebende Systeme sich selbst operativ wieder schließen müssen, erhalten müssen. Den Begriff hat er dann auf die Systemtheorie und auf Systeme übertragen.
Und deine Diplomarbeit hatte diesen wunderbaren Titel, finde ich fantastisch, muss man hier den Hörern mitteilen, zu sehen, dass wir nicht sehen. Synchronisationsmöglichkeiten der psychischen und sozialen Systeme in der Kunsttherapie. Ich finde es grandios.
Ja, das lag natürlich bei einer Kunsttherapiearbeit auch nahe, so ein Sokrates angelehntes Zitat zu nehmen, das im Grunde auf den blinden Fleck auch anspielt, jeder Beobachtung, dass ich eben nur immer das sehen kann, was ich sehen kann, aber nicht sehen kann, was ich nicht sehen kann. Teil von Beratung und Therapie muss ja immer sein, zu erkennen, dass ich etwas nicht sehen kann. Und diese Unterscheidung mit in die Sache hereinzunehmen, damit man sinnvoll mit seiner Intervention auch oder Irritation im Umfeld des psychischen Systems des anderen etwas erreichen kann.
Und ich finde es auch deswegen besonders hilfreich, weil ich auch in Organisationskontexten diese beiden Perspektiven als sehr hilfreich und sich ergänzend erkenne. Also die psychischen Dimension, das Ich, die Haltung, das Innen, was in der Summe der Ich-Haltung dann zur Kultur wird, also das, was nicht gesehen wird, ja, was sozusagen im Innen stattfindet, ist eben auch sehr entscheidend für eine Organisation, für eine Unternehmung. Und das, was im Außen ist, das soziale System, die Strukturen und Prozesse, die wir im Kollektiv für uns formen, die dann zu individuellem Verhalten führen, sind eben auch prägend für eine Organisation und eine Unternehmung. Und da haben wir manchmal so ein bisschen Disziplin-Disput, ja. Was ist nun das Entscheidende? Schaut der Luhmann jetzt aufs Individuum oder nicht? Oder lässt das einfach weg und macht es keinen Sinn, auf den Menschen als einzelpsychisches Wesen zu schauen? Oder ist es genau umgekehrt? Sind es nicht die kollektiven Psychen, die wiederum die Systeme und Strukturen erzeugen?
Ja, Luhmann war da an der Stelle recht deutlich. Also, ein Zitat von ihm ist ja, ich gebe das jetzt mal sinngemäß wieder, der Mensch interessiert mich nicht, um das mal so knallhart zu sagen. Und damit war halt eben gemeint, dass der Mensch ja als Konstrukt sozusagen aus seinen sozialen Adressen in sozialen Systemen und den psychischen Systemen bestehen würde und dementsprechend eine Einheit, die erst der Beobachter schafft. Phänomenologisch könnte man da auch sagen, ne, dass man sich halt immer Welt einverleibt und dementsprechend es auch ein bisschen unklar ist, was jetzt zu einem gehört und was gerade nicht. Und man im Selbstbild wahrscheinlich eher dazu neigt, sich mehr einzuverleiben.
Was wäre ein Beispiel dafür, dass man so auch sich das vorstellen könnte, was damit gemeint ist?
Ja, wir machen gerade einen Theorie-Podcast, ne?
ein Beispiel dafür. Ich versuche den nur so ein bisschen runter zu skalieren. Also.
Ein Beispiel dafür, wie man sich Sachen einverleibt, ist natürlich, man hat eine Brainstorming-Situation, man überlegt, wie man irgendetwas machen kann im Unternehmen und geht aus dieser Sitzung raus und hält sich für dann den tollen Hecht, der die super Idee da reingebracht hat. Also der Prozess der ko-kreativen Gestaltung ist ja immer so, dass die eigenen Anteile oder häufig so, dass eigene Anteile dann in der eigenen Interpunktion doch deutlich wichtiger waren als die anderen und dann auch häufig von anderen auf einzelne Personen runtergerechnet werden. Und das ist so ein typischer Fall von Einverleiben von Sachen, das aber auch genauso gut als sozialer Druck von außen entstehen kann. Also dass derjenige, der eine Sache über die Ziellinie trägt, dann auch derjenige ist, den alle feiern, obwohl es halt eine Gemeinschaftsleistung war.
Es findet sich ja vielleicht auch wieder in dieser Idee von den guten Führungspersönlichkeiten, ja, die dann Unternehmen nach vorne bringen, die sozusagen diese Heldenmythen von diesen Einzelpersonen und wir dann eben nicht sehen, dass das immer eine Sache von Resonanz und Wechselwirkung ist, wenn wir in Systemen tätig sind.
Ja, und es ist auch sehr riskant, sich auf Einzelpersonen zu verlassen. Der menschliche Geist ist nicht dafür gemacht, die Komplexität der Welt zu verstehen. wir brauchen einfach mehrere Menschen, die zusammenarbeiten, sich in sozialen Systemen eben einen Austausch schaffen, um zu guten Lösungen zu kommen, zu nachhaltigen Lösungen. Und das gelingt nur, wenn diese Ego-Perspektive da auch stark zurückgeschraubt wird.
Und gleichzeitig ist es ja so typisch, ne? Da kommt jemand, der reguliert an den Strukturen und Prozessen und macht da was, ne? Und dann sind die anderen anders. Und jetzt kommen wir in Situationen, wo das immer weniger der Realität entspricht, ja, weil dann doch das Verhalten der Einzelnen eben auch von den Psychen der Einzelnen abhängt.
Ja, das ist ganz klar so, dass das Belastungsempfinden in der Gesellschaft ja auch gerade hochgeht. Ne? VUCA wurde hochgestuft zu Barney. Die Ängstlichkeit ist ein neuer entscheidender Faktor, die Brüchigkeit von Sachen. Und letzten Endes ist Angst ja im Sinne Heideggers auch immer ein Tor zur Freiheit, sich solchen Gefühlen auch zu stellen und sich zu befragen, welche Grundbedürfnisse betrifft das überhaupt? Also was löst da die Angst aus? Was möchte ich eigentlich? Wo möchte ich hin? Und wen brauche ich dafür?
Hast du das Gefühl, dass die systemische Seite gerade mehr im Blick ist als die psychische und deswegen sozusagen diese Systemerhaltungsgedanke gerade so im Vordergrund ist?
Also ich habe eigentlich selten das Gefühl, dass die systemische Sicht wirklich im Vordergrund steht. Wenn man jetzt an Querdenkertum oder solche Entwicklungen denkt, scheinen ja eher psychische Systeme im Vordergrund zu stehen in ihrer Irritation, die sie jetzt erstmal äußern. Die Multikrisen oder Stapelkrisen sind sicherlich auch Nährboden für Unsicherheit und führen daher, glaube ich, eher zu einer psychischen Sicht und weniger zu einer systemischen Sicht, die sich ja also in der Corona-Pandemie am Anfang auch mit Klatschen auf dem Balkon oder so geäußert haben. Da hätte man ja so eine Idee von, wir erkennen, dass wir doch ein System sind. Und systemrelevant fand ich ja auch eine sehr schöne Formulierung in der Zeit, wo plötzlich Berufsgruppen systemrelevant wurden, die vorher immer nicht so gesehen wurden und nachher auch immer noch nicht so bezahlt werden und die gesellschaftliche Wertschätzung auch zumindest wieder gedimmt ist. Also ich glaube schon, dass da diese Versuch der Individualpsychologisierung eher stärker ist als die systemische Sicht.
Ja, das ist die systemische Sicht und vielleicht, denke ich, manchmal liegt der Fokus ja auf der strukturellen Sicht. Also wie bedienen wir Strukturen und Systeme, die am Laufen gehalten werden, die dann aber vielleicht nicht auf die Bedürfnisse der Individuen eingehen, sondern die Bedürfnisse der Systeme werden in den Vordergrund gerückt. Vielleicht so, ohne dass die systemisch betrachtet werden. Vielleicht ist das ja auch noch so ein bisschen eine Begriffsthematik, ne?
Das könnte natürlich ein Effekt sein, dass die Systemselbsterhaltung sich gerade so verselbstständigt, dass Funktionssysteme der Gesellschaft unabhängig von den Individuen handeln. Individuen, so heißt das Wort, sich operierend verhalten. Das kann durchaus stimmen. Das ist ein Aspekt, den Luhmann ja auch schon mit dem Stichwort Exklusionsindividualität angedeutet hat, eben dass die Funktionssysteme Individuen tatsächlich aussortieren im Sinne von, ich sehe dich gar nicht mehr. Jemand, der nicht mehr zahlen kann, ist nicht mehr Teil des Finanzsystems. Also Zahlung, Nichtzahlung und wer nicht zahlt, der ist für das System auch ein blinder Fleck. Und das ist natürlich etwas, was sich in der vormodernen Welt noch nicht gezeigt hat. Da gab es komplett Inklusion sowohl in Religion als auch in der Familie. Und von dieser Komplettinklusion ist in der Moderne eigentlich eine Aufsplittung in die Funktionssysteme übergeblieben. Und diese Funktionssysteme sind durchaus in der Lage, blinde Flecken zu entwickeln, die ganze Individuen schlucken.
Das heißt, früher gehörten alle dazu und jetzt werden einige nicht mehr als systemrelevant sozusagen gesehen oder systemkompatibel. Und trotzdem gibt es ja diesen Druck, und das finde ich auch interessant, in dieser autopoietischen Selbsterhaltung, ja, wollen die Systeme weitermachen, nehmen wir Bildung, nehmen wir Gesundheit, wo du erkennst, ja, so richtig Sinn macht es nicht mehr. Trotzdem wiederholen die sich Jahr für Jahr und immer in ihrer Selbstähnlichkeit. Und es gibt diesen Druck, alle müssen mitmachen, obwohl sie vielleicht deren Sinnhaftigkeit gar nicht mehr so erkennen.
Ja, und das wäre genau der Punkt, wo man sagen würde, da ist eben die Synchronisation von psychischen Systemen und sozialen Systemen eben auch nicht gegeben. An der Stelle, da verliert das System seine Umwelt, was natürlich dramatisch auch für das System ist mittelfristig, aber als erstes natürlich für einzelne psychische Systeme dramatische Folgen haben kann.
Jetzt wird es spannend. Also die Systeme erhalten sich in Selbstähnlichkeit, machen immer, ja, wir können nicht anders, ja, das muss weitergehen, ja, es muss bedient werden, obwohl wir die Logiken vielleicht als widersprüchlich oder nicht dienlich erkannt haben. Die Menschen leiden in diesem System. Wie kommt es denn dann zu Synchronisationsmöglichkeiten? Was sind denn da Wege?
Ja, der Weg, der mir damals naheliegend erschienen, ist tatsächlich der Prozess des künstlerischen Gestaltens, weil, also im Grunde ist das auch ein Aspekt, den Luhmann ja auch schon beleuchtet hat. Jetzt will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber ich glaube schon, dass er das erste Mal die Beobachtung dritter Ordnung in die Kunst der Gesellschaft ausgeführt hat, nämlich genau die Möglichkeit, die eigene Weltkonstruktion selbst mitsichtbar zu machen. Das ist etwas, was Kunst kann. Kunst schafft sozusagen neben Sprache, das ja auch schon eine Weltverdopplung ist, nochmal eine Weltverdopplung in einer Formensprache. Und als Besonderheit kann es gleichzeitig auch die Welterschaffung in der Form mitzeigen. Und das mag einem nicht immer klar sein, wenn man sich moderne Kunst anguckt, aber das ist das, was man darin durchaus entdecken kann. Was eine Besonderheit von Kunstwerken halt ist, ist, dass sie die Zeit binden. Und ein großes Problem von Synchronisation ist Zeit. Wenn ich mir Synchrontänzerinnen anschaue, dann sehe ich, dass im Grunde jede ein bisschen schneller sein muss als die anderen und gleichzeitig langsamer. Sie muss schneller sein und sehen, was die anderen machen, und langsamer sein, damit sie die Bewegung dann doch wieder synchron ausführt. Also es ist gleichzeitig von schnell und langsam, was ja eigentlich schon paradox ist. Das Problem kann ich natürlich deutlich verbessern, wenn ich die Zeitkomponente da rausnehme. Und Prozesse, in denen wir Zeit binden können, sind daher besonders geeignet, in meinen Augen, um eine Synchronisation möglich zu machen.
Das heißt, diese Beobachtung dritter Ordnung, man sagt vielleicht in der Entwicklungspsychologie oder dem Modell der Haltung Konstruktbewusstsein, ja, also was so in der systemisch autonomen Haltung anfängt, dass wir sehen, wie konstruieren wir eigentlich die Systeme, wie sind wir selber konstruiert in unserer Wahrgebung, die in Sprache stattfindet, die eben ihren eigenen Sinn hat, die Systeme haben ja einen anderen Sinn, und diese Sinngebung sind dann vielleicht nicht mehr synchronisiert, ja. Und jetzt sagst du, die Kunst, die kann das zeigen. Was wäre für dich dann noch so ein Beispiel, das das anschaulich macht?
Außerhalb der Kunst. Also Kunst hat es dann natürlich besonders leicht mit der Zeitbindung, aber im Grunde ist natürlich jede Kommunikation, die es ermöglicht, die Zeitkomponente zu dehnen, eine super Möglichkeit dafür. Also Sprache als direktes Medium hat immer die Schwierigkeit, dass es sofort weg ist. Na, ich kann mir einen Teil davon einverleiben, ich habe das so verstanden, das hat er doch gesagt, ist dafür natürlich nicht hilfreich, weil es zwar eine Synchronisation anbietet, aber da eine massive Einladung der Vergangenheit drin liegt, ne, ich habe den schon immer so verstanden, ne, im Sinne Batesons so eine Interpunktion, ne, ich stehe immer an der Faltenschlange im Supermarkt, das ist natürlich auch eine Synchronisation, aber die ist sehr wahrscheinlich nicht die richtige. Je mehr es also gelingt, dem psychischen System Zeit zu geben, die Irritation des sozialen Systems wahrzunehmen und sich mit Adresse im sozialen System auch zu verbinden und sich damit verbunden zu fühlen, desto besser kann das gelingen. Das sind häufig auch Sachen, die über den Körper funktionieren. Tanzen wäre jetzt ja auch im weitesten Sinne eine Kunstform, aber alles, was eine Körperlichkeit mitbringt, bietet häufig auch eine gewisse Zeitbindung. Und eine andere Möglichkeit sind natürlich asynchrone Zusammenarbeiten. Also wenn ich auf eine E-Mail in Ruhe antworten kann, ist es eine andere Möglichkeit für mein psychisches System, da in Einklang zu kommen und vielleicht auch den ersten Impuls der Antwort zu verändern.
Und also in dieser Synchronisation, ich sag mal, von psychischen Bedürfnissen und Bedürfnissen von System, braucht sozusagen die Zeitverlangsamung, würdest du sagen, um beide zu erkennen zu können als das, was sie sind, in ihrer Konstrukthaftigkeit.
Also wir müssen da aufpassen, weil, also Luhmann würde da massiv widersprechen mit der Zeitverlangsamung und jedes System hat seine eigene Zeit. Ich kann ja jetzt ein Beispiel aus dem für Eltern, ne, wenn man morgens sein Kind zum Kindergarten bringt und da eine schlechte Stimmung war, wenn man es nachmittags abholt, ist die gleiche schlechte Stimmung schnell wieder da. Ja, da interpunktiert man einfach über den Tag hinweg. Oder wenn der Müll vom Partner, Partnerin nicht rausgebracht wurde, ne, dann ist das der gleiche Effekt. Da punktiert man halt 2 Wochen zurück oder noch weiter. Also Systeme haben immer ihre eigene Zeit. Allerdings aus einer externen Perspektive für das psychische System, es ist ja an sozialen Systemen mit unterschiedlichen Zeiten beteiligt. Und sich da kongruent zu empfinden, darum geht es ja letzten Endes. Dafür ist eine systemisch autonome Haltung natürlich extrem hilfreich, weil die in der Lage ist zu erkennen, dass man eben den Kontext auch verlassen muss, dass es eben keine Monokontextur gibt, sondern eine Polykontextur. Also das, was ich gerade für die Kunst gesagt habe, eben ich erkenne, dass es nicht nur eine mögliche Sichtweise gibt, sondern viele und ich immer auswähle, welcher ich gerade folge, welche gerade in dem Willkürbereich liegen und welche unwillkürlich noch sind.
Würdest du sagen, dass Modelle oder Modellbetrachtungen auch helfen können, Konstruktbewusstsein darüber zu erlangen, wie, sagen wir mal, die Psyche konstruiert ist, wie soziale Systeme konstruiert sind?
Da würde ich es mit Wittgenstein auch halten, der ja im Grunde seinen Traktatus auch damit abschließt, dass er sagt, also wer über diese Leiter jetzt gestiegen ist, wird feststellen, dass die Leiter eigentlich Quatsch ist, jetzt mal vereinfacht gesagt, aber ich konnte nicht anders, als diese Leiter dahin zu stellen, das sind jetzt meine Worte, und so würde ich es vermuten, ist es auch mit dem Modell der Haltung, es ist ein extrem hilfreiches Tool, eine Ordnungshilfe, mit der man auch etwas zunächst Unbesprechbares, häufig eine Leerstelle, nämlich Haltung, besprechbar machen kann und damit zugänglich. Und spätestens, wenn man die transpersonale Haltung erreichen könnte oder würde, mit so einem irrlichternden Ich, dann würde wahrscheinlich der vorherige Weg auch sich anders darstellen und man wüsste vielleicht, wie man es hätte anders machen können. Aber um dahin zu kommen, halte ich es für extrem hilfreich, etwas anzubieten, um sich an einem Modell auch abarbeiten zu können.
Was ich ja spannend finde, du sprichst von den Synchronisationsmöglichkeiten der Psyche und sozialen Systeme. Und da ist ja ein Versuch mit Modellen zu sagen, naja, wie ist denn das psychische System konstruiert? Welche Perspektiven hat es? Welches hat es noch nicht? Welches kann es noch annehmen? Haben wir einen reflektierten, bewussten Geist? Haben wir ein reflektiertes Gefühl? Erkennen wir Intuition, Körperwahrnehmung, Resonanzen, die auch noch wertvolle Informationen liefern in uns an? Und das Gleiche gilt ja für soziale Systeme. Welche Perspektiven inkludieren die? Und welche werden noch nicht als sinngebend wahrgenommen und deswegen noch nicht als anschlussfähige Kommunikation begriffen, sodass ja auch soziale Systeme in sich reifen können? So wie sich Kulturen verändern, wie sich Erziehung verändert, wie sich verschiedene Sinngebungen in sozialen Systemen verändern und damit ja auch schrittweise komplexitätsfähiger werden, genauso wie bei Individuen.
Ja, also soziale Systeme, das ist ja ganz klar, dass sie sich ja auch funktionell ausdifferenzieren. Ein Geldschein als Beispiel ist ja eine Kommunikation, die es sehr viel wahrscheinlicher macht, dass ich 3 Brötchen bekomme bei der Bäckerei, als wenn ich einfach nur netten lächeln würde. Da ist ja genau ein Kommunikationsmedium geschaffen worden, das eine gelingende Kommunikation wahrscheinlicher macht. Das ist ja Sinn von Funktionssystemen. Im Grunde die Idee, dass diese Funktion für Gesellschaft wichtig ist und deswegen aufrechterhalten werden muss und deswegen schafft sie sich Kommunikationsmedien, um das evolutionär wahrscheinlicher zu machen, erhöht damit ja auch eine Synchronisationsmöglichkeit, weil es halt eine gelingende Kommunikation in dem Sinne gibt, das System bleibt erhalten, ja sogar perfiderweise, wenn es einzelne Leute rausschmeißt aus dem System. Das ist wiederum dann die Kehrseite der funktionalen Differenzierung, dass das System so mächtig wird, dass es auch ignoriert, wenn einzelne Adressen dann nicht mehr vorhanden sind.
Jetzt bist du ja auch im weitesten Sinne Teil des Bildungssystems und das wäre ja ein System, wo man sagen könnte, ist das eigentlich synchronisiert mit dem psychischen System, also den Individuen, die da auch drin tätig sind oder daran beteiligt sind. und den sozialen Strukturen, die wir da drin haben. Und da würdest du ja denken, nö, wenn ich die Beteiligten frage, sagen fast alle, nee, ist nicht synchronisiert mit meinen Bedürfnissen, ja. Also gibt's ein System, was wir immer wieder selbst erzeugen, eine Selbstähnlichkeit, mit dem aber alle psychischen Subsysteme, die da drin tätig sind, unzufrieden sind. Wie kann sich denn sowas synchronisieren?
Ja, das Erziehungssystem ist zunächst mal ein sehr vergessliches System. Das ist eine der Systembedingungen auch, was dazu führt, dass man immer wieder neue Programme auch auflegen kann, die es in ähnlicher Form schon mal früher gab, was sehr hilfreich ist, um ständig wieder Synchronisationen herzustellen. Und es neigt dazu, interessanterweise auch asynchron sich aufzusetzen. Das heißt, ich habe klassisch eine Lehrerin-Schülerin Beziehung und durch diese asynchron verteilten Rollen gelingt es sehr viel wahrscheinlicher, dass Kommunikation erhalten bleibt. Wenn derjenige, der für den Bildungsbereich zuständig ist, ständig denken würde, ich kriege das gar nicht hin, dann würde das in Selbstzweifel führen und das würde zu einem Ausstieg des psychischen Systems an der Stelle wahrscheinlich führen. Dadurch, dass es aber asynchron aufgesetzt ist, geht die lehrende Person einfach mal davon aus, dass sie das ja schon alles richtig macht. Und der Fehler ja auf der anderen Seite liegen muss. Was natürlich kein schönes System ist, aber erstmal zur Erhaltung des Systems beiträgt.
Gilt ja auch für die anderen Beteiligten. Die Schüler würden es wahrscheinlich auch denken, ja, die macht es falsch und die Eltern haben nochmal ihre eigene Perspektive und die anderen wahrscheinlich auch nochmal. Die Wirtschaft wird auch nochmal drauf gucken, ja, ihr macht ja Fehler, ihr lehrt nicht das Richtige.
Genau, also daher ist diese Beschreibung des Systems erstmal selbsterhaltend und an der Stelle auch sinnvoll. Und das bedeutet ja nicht, dass die einzelnen agierenden psychischen Systeme ihre Rolle so definieren würden. Also ich würde mal behaupten, dass Lehrer sich in der Regel nicht so wahrnehmen, dass sie nicht bereit wären, auch Sachen in verschiedenen Arten und Weisen anzubieten und diese Idee von Wissen eintrichtern, wie es früher ja noch war, tatsächlich jetzt keine gängige Lehrmeinung mehr ist, sondern es natürlich darum geht, einen Prozess zu ermöglichen, eine Wissensproduktion auf Seiten der Schüler. Und trotzdem ist diese Selbstbeschreibung des Systems sicherlich wichtig, um Synchronisation zu ermöglichen und die Kommunikation innerhalb des Systems auch sicher aufrechtzuerhalten.
Würdest du sagen, dass wenn die sich synchronisieren müssten, also dass das Innen, meine empfundene Spannung, meine empfundene, nicht als sinnhaft empfundene Spannung, wenn die ihre Kommunikation erhöhen würde mit den anderen Beteiligten innerhalb dieses Systems, dass das eine Synchronisation hervorrufen würde, so nach dem Motto, du erhöhst die Kommunikation in einem System, du erhöhst die Kommunikation über Spannung, also was gefällt dir nicht, so vereinfacht gesagt, ja, was erlebst du als Spannung innerhalb deines psychischen Systems, ja, was erlebe ich als Spannung und wie können wir diese individuellen Spannungen synchronisieren, die dann wieder auch systemverändernd werden?
Ja, da glaube ich, sind wir schon außerhalb des Systems, das ist dann, also es ist ein parasitäres System, das dann da drauf sitzt, ein Beratungssystem. Das können die gleichen Personen sein, aber letzten Endes ist es nicht der Systemprozess. Das ist eine Beobachtung des Systemprozesses. Und wenn das innerhalb des Systems so kommuniziert würde, würde es das System wahrscheinlich sprengen und zur Auflösung führen. Und als Beratungssystem kann es aber sehr gut funktionieren, wenn das Beratungssystem sich klar ist, dass es auch parasitär ist. Also im Sinne von, ich glaube, Serres hieß der, kann ich nicht aussprechen, Franzose, der diesen Begriff geprägt hat, parasitär nicht so, wie wir vielleicht jetzt denken würden, mit feindlicher Übernahme und Aussaugung und danach ist tot, sondern im Sinne von Systemirritation. Eine Beraterfunktion ist immer nur möglich, indem ich das eigentliche System irritiere. Ich gebe Anreize und die können darin aufgenommen werden. Ich weiß aber nicht, wie sie darin aufgenommen werden. Ich kann erstmal nur eine Irritation hervorrufen und diese Beobachtungsirritation, die ich dann als Beratungssystem erzeuge, also wenn ich die Spannung verhandle, die kann dann natürlich dazu führen, dass sich die Kommunikation im System wieder verbessert, weil diese Spannungen eben einen Ort gefunden haben.
Das finde ich jetzt einen interessanten Punkt, weil das ist ja oft so die Frage, kann ich Systeme überhaupt ändern? Also kann ich sagen, ja, wir reformieren das Schulsystem. Und dann denkst du, okay, das versuchen die seit 30 Jahren, irgendwie kleben ja an gewissen Mustern oder Gesundheitssystem, wo man ja auch denkt, so, oh mein Gott, jetzt gehen die Kliniken pleite, jetzt sterben die ganzen Arztpraxen aus. Was haben wir da in 10 Jahren für einen Versorgungsstandard? Ja, da könnte ja bedenklich werden. Ne? Und ist die Frage, entstehen dann die neuen Systeme daneben, weil plötzlich jemand sagt, ich mache das jetzt mal ganz anders mit der Gesundheitsversorgung, mache ja was Privates auf und dann ist das attraktiver als das andere. Genauso beim Schulsystem, wo du sagst, ach, ich mache das jetzt mit KI, Avataren und sonst wie und Sozialarbeitern, die dann für das Gefüge sorgen. Also entsteht es ganz daneben oder kann so eine parasitäre Struktur, indem sie die Kommunikation innerhalb einer Organisation verändert, weil sie die Kommunikation verändert, dann langfristig auch das System verändern?
Also daneben wird sicherlich kein neues System entstehen. Ein System besteht durch Kommunikation und diese Kommunikation beispielsweise im Bildungssystem, die laufen ja weiter. Ne? Also auch wenn ich den Schulstandort XY schließe, deswegen ist ja nicht die Schule als Kommunikationssystem tot. Trotzdem gibt es gleichzeitig auch irgendwo ein Bildungsprogramm, das irgendeine Schule im Aufbruch gerade ist. Ne? Die arbeiten dann mit Friday oder so etwas, wo man mal einen Freitag ganz anders gestaltet und die übliche Unterrichtsstruktur aufhebelt oder ne, ein ganz freies System in freier Trägerschaft, eine inklusive Schule, was auch immer. Das sind alles Programme innerhalb des Systems. Die ändern das System dann, wenn das Programm so sich durchsetzt, dass es einen weiteren Systemraum sozusagen bekommt. Wenn das System selber nicht mehr weiter existiert oder eins daneben aufgemacht wird, dann wäre es nicht mehr das Funktionssystem der Gesellschaft. Dann hätte Bildung halt seinen Charakter als Funktionssystem verloren. Und dann wäre es ein zufälliges System, das jederzeit starten und enden kann. Aber schon Plato hat ja in der Stadt das Erziehungssystem als relevant angesehen. So scheint diese Idee ja doch schon ein bisschen älter zu sein und sehr wahrscheinlich die Annahme, dass es ein Funktionssystem ist, dementsprechend auch richtig.
Wie würdest du denn sagen, in diesem konkreten Fall, wenn wir da gerade so dran sind, wie könnten die sich denn da synchronisieren, die psychischen und sozialen Systeme?
Im Schulsystem.
Hm. Oder Bildungssystem.
Im Bildungssystem ganz allgemein gesehen, ja. Also tatsächlich ist das Programm der Inklusion dafür ein sehr geeignetes, weil es eben die Sichtweise als Programm einbringt, jede soziale Adresse zu bedienen.
Sagst du vielleicht nochmal, was eine soziale Adresse ist?
Ja, eine soziale Adresse ist für mich so eine Definition. Eigentlich in der Kommunikation gibt es ja immer einen Inhalt, eine Art, wie der Inhalt mitgeteilt wird und ein Verstehen. Und klassischerweise würde man jetzt, oder viele kennen das Sender-Empfänger-Modell und da wäre Inhaltsmitteilungsart eher dem Sender zugeordnet und das Verstehen dann dem Empfänger. Und dieses Modell ist aber nicht ganz stimmig für die Systemtheorie, weil es in diesem Sinne ja keinen Sender-Empfänger gibt, sondern nur beteiligte psychische Systeme. Und deswegen ist es halt wichtig, dass es soziale Adressen gibt, die sich mit dieser Rolle in der Kommunikation verbunden fühlen. Ja, und wie wir vorhin schon ausgeführt haben, im Rahmen der Phänomenologie kann man sich nachher durchaus einiges von der anderen Seite auch mit einverleiben und sagen, das war eigentlich auch meine Idee, habe ich schon immer gesagt, das ist dann auf jeden Fall möglich. Und es geht halt darum, mit diesem Teil der Kommunikation synchron oder kohärent sich zu empfinden. Und das meine ich mit sozialer Adresse.
Genau, und diese Kohärenz, die wird ja oft nicht erfunden innerhalb dieser Systeme, ja, dass du sagst, okay, ich bin hier in Kommunikationsstrukturen, die ich nicht mehr als sinnhaft für mich selbst erkenne, fühle mich aber trotzdem noch in der systemgebundenen Ohnmacht, in diesen Systemen zu bleiben.
Ich denke, dass es häufig andersrum ist, dass man aus Systemen eher rausgeschmissen wird, gerade beim Bildungssystem. Deswegen gibt es ja den Inklusionsansatz, um das zu verhindern. Also beim Finanzsystem haben wir es ja mit Nichtzahlung auch. Daher weiß ich nicht, ob es das so häufig gibt, aber natürlich kann das sein, dass dass eine Synchronisation eben nicht gelingt und dass das dann sozusagen ein dauerndes Störfeuer ist. Das erklärt im Grunde auch, warum man auf, jetzt mal für Unternehmen zum Beispiel gesprochen, wenn ich nur über Programmatik versuche, also nur auf der Verhaltensseite versuche, was zu ändern, dann wird das alleine nicht reichen. Dann könnte man ja einfach Leitbilder und Leitsätze veröffentlichen und danach wären alle Unternehmen die besten Unternehmen der Welt. Das kann ja so einfach nicht sein. Auf die Idee sind ja schon andere gekommen und haben es ja auch ausprobiert. Es ist also immer ein psychisches System, also mehrere psychische Systeme in der Umwelt beteiligt und die haben halt eine Haltung. Und die Haltung kann sich in Verhalten äußern, kann in Verhalten auch beobachtet werden, aber nicht nur. Und Verhalten kann man natürlich versuchen zu lenken, aber das ändert auch die Haltung nicht. Und wenn die Haltung und das geforderte Verhalten nicht kongruent sind, dann gibt es auch massive Tendenzen, halt die Synchronisation aufzugeben oder halt massiv zu stören.
Ja. Das ist ja das Spannende, ne? Wenn deine Haltung sich weiterentwickelt hat als das System, in dem du tätig bist.
Ja, oder umgekehrt, was ja sicherlich auch vorkommen kann. Ne? Mhm. Auf jeden Fall ist es halt nicht so, dass wir einfach über Verhaltensvorgaben, das sind ja im Rahmen von sozialen Systemen sind ja das die einzigen Sachen, die wir zur Verfügung haben. Wir haben nur die Kommunikation und das Verhalten als Kommunikationsmöglichkeit und als Adresse. Und trotzdem erkennen wir, dass wenn wir nur das bedienen, wir nicht zum Ziel kommen. Das heißt, wir sprechen eigentlich eine Einladung aus, sich auch mit der eigenen Haltung auseinanderzusetzen. Mehr bleibt dem System Organisation auch nicht übrig, weil es das, die Haltung des anderen halt nicht direkt erreichen kann. Ne? Aber über die Art und Weise, wie kommuniziert wird, über das, was man als gemeinsamen Konsens erschafft, kann man halt eine Wahrscheinlichkeit erzeugen, dass das Haltung zum Thema wird.
Das Spannende ist ja da oft der Blick darauf, dass manche sagen, die Menschen müssten sich weiterentwickeln, eine reifere Haltung haben. Ja. Und gleichzeitig scheint es manchmal so zu sein, dass sich Menschen eher unreifer verhalten in Systemen wie Organisationen, als sie vielleicht in anderen Kontexten sind. Also dass so eine Art Verkindlichung stattfindet, so nach dem Motto, ich mache in diesem System mit, in dieser Organisation, in dieser Unternehmung, obwohl ich weiß, dass vieles hier, wie es so ist, nicht meinem normalen Verhalten, meiner normalen Sinngebung entspricht, die ich in anderen Rollen habe, aber um den Preis der Zugehörigkeit, der Anerkennung, des Geldes und so weiter bin ich hier drin und bleibe ich hier drin. Und das ist ja auch so eine Asynchronität, die ich glaube, bei vielen Menschen zu beobachten.
Ja, welches Erlebnisnetzwerk wird eigentlich angesprochen vom Unternehmen? Das ist ja dann auch so ein bisschen die Frage. Ne? Und manchmal im Sinne der Transaktionsanalyse würde man auch sagen, wird halt auch das kindliche Ich angesprochen. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn da ein kindliches Ich antwortet und eine Antwort vom erwachsenen Ich haben möchte. Und dann sind wir halt in diesen Prozessen, wo wir sagen, ne, Führung muss auch sich transformieren. Die Idee von Autorität muss sich transformieren, damit wir an der Stelle auch weiterkommen. Aber das ist eben auch, das ist auch wieder Zeitenaspekt, ne? Das ist alles etwas, was in der gegenwärtigen Zukunft schon da ist, was wir aber auch noch ausdifferenzieren müssen und wo wir nicht einfach hingehen können.
Wie erkennen wir die Stellen, an denen es da ist?
Da bedarf es erstmal der eigenen Reflexion auch, die eigene Position zu erkennen und ne, also im Grunde auch eine Beobachtung dritter Ordnung zu versuchen auf das eigene System, zu erkennen, was das System wie verhandelt, um überhaupt die blinden Flecke in den Lichtblick zu nehmen, sozusagen, und darauf aufbauend dann zu versuchen, das tastend eine Programmatik zu ändern. Wenn ich nur ein anderes Programm einspiele, beispielsweise sage, jetzt brauchen wir brauchen ein agiles Unternehmen, jetzt müssen alle agil sein, dann spiele ich halt nur ein Framework auf. Ja, also es ist eine Softwareänderung, die aber auf der gleichen Hardware weiterläuft. Und wenn die Hardware nicht kompatibel ist, führt das dazu, dass die Software im Sinne der Hardware läuft. Ja, und dann stelle ich das halt fest und dann müsste ich da wieder neu ansetzen. Und natürlich ist es überhaupt nicht im Sinne der Agilität, um das auch zu sagen, bevor wir jetzt nachher ganz viele Zuschriften bekommen, dass Agilität ja was anderes möchte. Da gibt es natürlich die agilen Werte auch, das Ne? Aber die setzen sich ja nicht durch, wenn es nur als Framework aufgespielt wird. Ne? Und das ist halt immer die Frage, gelingt es, etwas einzuspielen, was gar nicht Software ist?
Ich mag ja diesen Begriff auch die Gegenwärtigkeit der Zukunft. Also das, was wir in der Zukunft vielleicht herstellen können, vergrößert sich, wenn wir dem, was wir schon als zukunftsträchtig wahrnehmen, mehr Möglichkeitsräume geben. Und gleichzeitig sehen wir ja aktuell so ein bisschen die Tendenz, die Zukunft in der Vergangenheit zu suchen. Macht, dass es ist wie früher und halt die Zeit an und lass das mit der Entwicklung mal aufhören.
Ja, also im Sinne der Autopoiesis, wenn die Entwicklung aufhört, hört das System auf und dann ist Schluss. Das wäre dann eine Todessehnsucht für das soziale System. Aber alles fließt, ist ja auch keine neue Erkenntnis. Ne? Also man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Das sind ja alles alte Erkenntnisse. Und die Komplexität kann nur verarbeitet werden, wenn man versucht, mit dem Handlungsspielraum, den man im System schafft, selber zu arbeiten und den Handlungsspielraum vergrößert. Das heißt, man braucht eine Multiperspektivität, man braucht die Sicht auf das System, Zusammenhänge und da kann man die Tür immer nur aufstoßen, weil es da nicht den einen Weg gibt, weil da eben eine Hardware drunter sitzt. Also um es nochmal zu sagen, es sind halt psychische Systeme in der Umwelt, die man damit synchronisieren muss. Und ob die das tun oder nicht, das entscheiden die einfach nur mal autonom für sich. Und natürlich ist es in einer Unternehmensentwicklung ja auch so, dass uns eine psychische Systeme dann auch verlassen, ne? Wenn die so erkennen, oh, in die Richtung wollt ihr gehen, ja, das finde ich aber gar nicht richtig, ne? Ich will aber hier Stillstand, lass uns das mal so machen wie vor 50 Jahren, das war doch auch gut, ne? Oder ich brauche doch eine Chefin, die mir von oben einfach mal sagt, was Sache ist, ne? Das werden natürlich Menschen sein, die dann nach einer gewissen Zeit die Unternehmen verlassen, in denen diese Veränderung startet.
Jetzt gibt es natürlich auch die andere Art der Synchronisation, zu sagen, nee, wir vergrößern gar nicht die Handlungsspielräume, wir machen wieder weniger, es muss klarer sein, strukturierter sein, wir brauchen keine Multiperspektivität, sondern den starken Mann, die starke Frau und wieder weniger Perspektiven, um mehr oder weniger diese Selbsterzeugung zu versuchen zu kontrollieren, sodass eben nicht die Vielfalt zunimmt, weil sie uns unkontrollierbar erscheint, sondern irgendwie dieser Versuch, wir machen es wieder niederkomplex. Wir versuchen es über Kontrolle in irgendeine Art von kontrollierbarer Stabilität zurückzuführen.
Hätte natürlich Erfolgsaussichten, wenn die Welt sich darauf auch einigen würde, dass sie sich auch unter komplex darstellt. Ansonsten kann das natürlich nur für einen beschränkten Bereich funktionieren. Also ohne jetzt viel Ahnung davon zu haben, behaupte ich mal, dass eine Intensivstation sehr gut auch in einer recht lean-mäßigen Organisationsstruktur gefahren werden kann. Ich weiß auch gar nicht, ob ich als Patient möchte, dass sie so agil sind. Und ich möchte auch gar nicht, dass die Intensivpatienten über das ganze Krankenhaus ganz inklusiv verteilt werden. Da mögen solche Prozesse für einen ganz eng umrissenen Arbeitsbereich durchaus sinnvoll sein. Für alles, was einen größeren Außenaustausch hat, kommen wir nicht drum herum, dass die Welt um uns herum einfach so komplex ist und auch ihre eigene Systemzeit erfordert. Die Systemzeit mag jetzt überfordernd erscheinen. Ich hätte aber immer die These, dass die Systemzeit schon immer überfordernd war. Also ein Bauer vor 200 Jahren, der konnte halt auch nicht mal eben kurz seine Gerätschaften erneuern, sondern der brauchte dafür eine lange Zeit, bis er sich das leisten konnte. Und dementsprechend war der Markt halt auch langsamer damals, aber auch die Marktmöglichkeiten langsamer. Ne? Also die Systemzeit ist, glaube ich, immer so, dass sie einem schneller erscheint als die Handlungsmöglichkeit. Und das ist ein Grundproblem der Komplexität. Wenn ich versuche, die Komplexität zu verringern, erhöhe ich sie eigentlich nur.
Also auch gute Aussage. Und du sagst auch, ja klar, wenn du in einer komplexen Welt bist mit komplexen Systemen, dann sollten auch die psychischen Systeme komplexitätsfähig sein. Das ist ja auch das Interessante, dass es bei Entwicklung ja nicht darum geht, die Dinge einfacher zu machen im gewissen Sinne, sondern mit mehr Komplexität umgehen zu können. Also was ist die nächste Komplexitätsstufe, die wir uns selbst oder unsere Organisation zumuten können und wollen?
Also erst nochmal zu den psychischen Systemen, die auch Komplexität ja verarbeiten, das ist ja genau der Fall, das machen wir die ganze Zeit. Also man kann ja super narrativ biografisch, also sein Bewusstsein dafür einsetzen, Sachen, die vielleicht unwillkürlich geschehen sind, zur Willkür zu erklären, zum bewussten Handeln. Wenn ich jetzt morgen aufhöre, in der Frühförderung zu arbeiten und stattdessen als Musiker durch die Gegend tingle, dann könnte ich behaupten, ja damals habe ich doch schon mal in der Band gespielt und das war eigentlich immer mein großer Wunsch und ne, jetzt bin ich in dieser Kontinuität. Also unser Bewusstsein ist sehr wohl in der Lage, mit solchen Komplexitätssachen sehr souverän umzugehen, solange es bewusst und gesund ist, sich neu zu erfinden und einfach eine Vergangenheit herzustellen, die zu der gegenwärtigen Zukunft dann auch passt. Das ist vielleicht etwas, was sich soziale Systeme dann auch nochmal anschauen können. Ne? Also die wenigsten Unternehmen erfinden sich dermaßen geschickt neu, dass sie plötzlich sagen, wir wollten schon mal was vollkommen anderes machen und das tun wir gerade. Also diese Entspanntheit haben psychische Systeme eigentlich schon.
Man sagt ja manchmal, Strukturen und Prozesse sind nicht komplexitätsfähig, aber psychische Systeme und Kulturen schon.
Ja, und wir könnten Strukturen natürlich auch komplexitätsfähiger gestalten. Aber wir hängen halt häufig auch in einer recht einfachen Ursache-Wirkung-Sichtweise fest, die viel zu direkt Sachen sehen will, die in einer komplexen Welt halt eben nicht direkt sichtbar sind.
Das heißt, da sind wir wieder bei dem zu sehen, dass wir nicht sehen.
Das wäre zumindest schon mal ein Anfang.
Ja, aus diesen Überlegungen zu Synchronisationsmöglichkeiten der psychischen und sozialen Systeme, was sind so die Gedanken von dir, die wir vielleicht mitnehmen können mit dem Blick auf auch Organisationen und deren genannten Perspektiven, die psychischen, das Ich, die Haltung und Kultur und die sozialen Dimensionen, das Verhalten und die Struktur in der Außenperspektive?
Ja, im Grunde ist es ja das, was du eingangs auch schon mal gesagt hast, die Verbrüderung, Verschwesterung von Entwicklungspsychologie und Systemtheorie. Es sind ja beide Theorien hier zusammenzudenken, wenn wir von sozialen und psychischen Systemen denken. Und ich würde das so, Dirk Brockmann hat den Begriff antidisziplinär geprägt, den ich da ganz passend finde, eben die Kooperation zwischen Disziplinen zu erkennen und das Zusammenspielen, was sehr gut eingebettet werden kann in ein Modell der Haltung halt, auch indem man erkennt, dass Entwicklungspsychologie uns Wissen über kognitive, emotionale und auch soziale Aspekte liefern kann, über die Lebensspanne hinweg die Entwicklung beobachtet und die Systemtheorie wiederum erklären kann, wie Zusammenhänge und Interdependenzen entstehen und warum Verhalten nicht eins zu eins einfach einem psychischen System zuzuordnen ist. Und mit dem Wissen von beiden lässt sich eigentlich sehr gut ein Haltungsmodell betreiben, wo man halt erkennt, dass man Verhalten vielleicht über Programme steuern kann, aber nicht Haltung, und dass man Haltung aber entwickeln kann und dafür äußere Anreize auch bieten kann.
Wunderbar. Und diese Möglichkeitsräume, die sind es ja, die uns vielleicht auch in unserer Haltungserweiterung unterstützen. Und da glaube ich eben auch, dass es den Blick auf das Ich, auf das Wir und das Alle, in dem wir stattfinden und in dem wir auch in Beziehung stattfinden, das ermöglicht, da eben Möglichkeitsräume zu finden und im Idealfall vielleicht auch die Gegenwärtigkeit von zukunftsweisenden Strategien und Elementen, die wir vielleicht vergrößern können. Ich danke dir, Christoph.
Ja, vielen Dank, Martin.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.